Herzlich willkommen zurück beim Hörbuch-Podcast. Jetzt in der ersten Adventswoche sozusagen die erste richtige Weihnachtsfolge. Heute ist auch der 1. Dezember. Ich hoffe, ihr hattet alle was Schönes in eurem Adventskalender hinterm ersten Türchen. Genau, und ich hoffe, ihr startet alle ganz schön und besinnlich in die Weihnachtszeit. Und ja, heute gibt es eine etwas knackigere Folge als sonst. Ich werde heute nur ein Kapitel vorlesen. Dafür aber ein Kapitel, das ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ja, der Soundtrack für die Folge ist das Lied War Paint von Riley Hawk. Genau, und damit ist auch schon alles gesagt. Dann würde ich jetzt mit dem Vorlesen anfangen und wir hören uns gleich wieder. Kapitel 24. Meinst du, es wächst noch weiter? Fragt Angus mit hochgezogenen Augenbrauen. Es ist der 7. Tag nach Dreas Ankunft im Lager der Kanrota. Gemeinsam mit ihrem Bruder und Angus ist sie gerade beim Frühstück, noch immer etwas mitgenommen von ihrer morgendlichen Joggingrunde im Wald. Es sieht ein bisschen größer aus als gestern Abend. Er sitzt Drea gegenüber und lehnt sich über die hölzerne Tafel hinweg zu ihr, streckt eine Hand nach ihrem Gesicht aus. Darf ich es anfassen? Von der gestrigen Trainingsstunde hat Drea ein ordentliches blaues Auge davon getragen, das über Nacht so zugeschwollen ist, dass sie es nur noch mit Mühe öffnen kann. Bei ihrem zweiten Treffen hat Hilda noch weniger Acht darauf gegeben, sie zu schonen. Dreas Beschwerde über die Härte ihrer Schläge kommentierte sie lediglich mit den Worten: »An Schmerzen wirst du dich gewöhnen müssen, Drea von hinter der Mauer. Und wenn du das nicht kannst, dann kämpf wenigstens so gut, dass dich niemand verletzt.« Als würde sie nicht bereits ihr Bestes geben. Ärgerlich schlägt Drea seine Finger beiseite. »Nein, darfst du nicht. Es reicht schon, wenn ich aus dem Auge nicht mehr vernünftig gucken kann. Da musst du nicht auch noch dran rumfummeln.« Enttäuscht lässt er die Hand sinken, grinst dann aber wieder. »Da hast du dich auf jeden Fall ordentlich vermöbeln lassen. Pass lieber auf dein hübsches Gesicht auf, sonst bricht Hilda dir am Ende noch die Nase.« Aus Michaels Kehle entweicht ein Laut des Protests. »Niemand erwartet Wunder von meiner Schwester Angus. Sie braucht einfach ihre Zeit, dann wird ihr Talent sich schon zeigen.« Wegen der illegalen Trainingsstunden sind die beiden noch schlecht aufeinander zu sprechen. Angus verdreht nur die Augen. »Jetzt mach dir mal nicht gleich ins Hemd, ich hab nur einen Witz gemacht.« Er war aber nicht lustig. »Michael!« Drea zieht seinen Namen mit voller Absicht in die Länge. »Es ist schon gut, ich bin nicht aus Zucker, weißt du?« Ihr Bruder wendet ihr den Blick zu, öffnet den Mund, um etwas zu entgegnen, besinnt sich dann aber, als er das gefährliche Funkeln in ihren Augen sieht, eines Besseren. Schüttelt nur mehrmals den Kopf und murmelt irgendetwas von einem schlechten Einfluss. Dann wendet er sich missmutig seinem Haferbrei zu. Drea seufzt innerlich. Wie hat sie diesen Beschützerinstinkt doch vermisst? Eine Weile essen sie alle schweigend ihren Haferbrei, lauschen dem Klappern der Löffel um sie herum, den Gesprächen, die noch immer etwas von den Nachwirkungen der Schlacht vor wenigen Tagen gedämpft werden. Doch langsam spürt Drea die Normalität ins Lager der Kanrota zurückkehren. Heute sieht man kaum noch weinende, aneinandergedrückte Familien, die ihre gefallenen Angehörigen betrauern. Und obwohl die allgemeine Stimmung noch grimmiger und angespannter wirkt als am Tag ihrer Ankunft, scheinen alle Clanmitglieder fest entschlossen, nach vorn in die Zukunft zu blicken. Es wird überdurchschnittlich viel Kriegsbemalung getragen. Ein neuer Kampfgeist, eine pulsierende Elektrizität liegt in der Luft. Das Nachbeben des harten Verlustes. Angus scheint ähnlichen Gedanken nachzuhängen. Er hat also schon einen Nachfolger gewählt. Nachdenklich sieht er hinüber zum Tisch, an dem Nico mit seinen Offizieren ist. Der Platz links von Nate ist nicht länger leer. Ein muskelbepackter Mann in riesiger, fellbesetzter Lederjacke sitzt nun dort und schaufelt Haferbrei in sich hinein. Er hat dunkle, wirre Locken, ein wenig wie Herricks, und seine stellenweise vernarbte Haut leuchtet in einem hellen Bronzeton. Das muss der neue Offizier sein. »Naja, das Leben geht weiter, oder nicht?« sagt sie leise. Zögerlich nickt Angus. »Klar, es fällt nur schwer zu sehen, wie schnell jemand ersetzt werden kann, wenn man demjenigen nahestand.« Einen Augenblick lang braucht Drea, um zu schalten, dann fällt ihr die Kinnlade herunter. »Du meinst doch nicht etwa, dass deine Tante...« »Doch«, sagt Angus tonlos, »genau das meine ich. Sie war Nikos Offizierin, der ganze Stolz unserer Familie.« Ihr wird übel. Das Bild der Frau schiebt sich wieder in ihren Kopf. Sie sieht, wie die Wimpos über sie herfallen, während sie selbst nur dasteht, unfähig zu helfen. Sie starb, während sie mich beschützte, denkt Drea bitter. Und ich habe nichts getan. Sollte sie Angus sagen, dass sie die letzten Augenblicke seiner Tante miterlebt hat? Dass sie nur wegen ihr noch am Leben ist? Wahrscheinlich wäre es das Richtige, aber sie bringt es nicht über sich. Wow, stammelt sie stattdessen. Das hast du noch gar nicht erzählt. Es tut mir so leid, dass du sie verloren hast. Angus schüttelt den Kopf und zwingt sich zu einem Lächeln. Ach was, Menschen sterben, so ist das halt. Du hast ja recht, das Leben muss weitergehen. Wenig später befindet Drea sich wieder auf dem Weg zu Hildas Apartment. Ihre heutige Trainingsstunde soll vormittags stattfinden, was ihr gut passt, da sie so den Nachmittag mit Angus verbringen kann, der dann ebenfalls frei hat. Beim Aufstieg versucht sie, die Treppenstufen zu zählen, doch bei 200 etwas kommt sie durcheinander und gibt auf. Hilda wartet bereits in der Eingangshalle ihrer Wohnung. Gemeinsam klettern sie durch die Falltür in der Decke ihres gemütlichen Schlafzimmers aufs Dach. Drea geht schon ganz routiniert zu der freien Stelle in der Mitte des Daches, wo genug Platz ist, um sich immer wieder aufs Neue von ihrer Lehrerin auf die harte Betonfläche schmeißen zu lassen. Die letzte Trainingsstunde haben sie auch hier verbracht, umringt von einem abgebrochenen Lüftungsschacht, zwei Tontöpfen mit kleinen Bäumchen darin und einem Haufen selbstgebauter Hanteln. Sie hebt die Arme, geht in Schrittstellung, nimmt die ihrer Meinung nach perfekte Abwehrhaltung ein und macht sich bereit. Doch Hilda schüttelt nur den Kopf. Nicht so schnell, sagt sie leise und mustert Dreas zugeschwollenes Auge mit spöttisch angehobenen Augenbrauen. Heute machen wir mal eine Pause mit den Nahkampfübungen. Ich habe etwas Besseres mit dir vor. Noch besser als Nahkampf, murmelt Drea. Das kann ich mir kaum vorstellen. Hilda übergeht ihre Bemerkung und deutet hinüber auf die Hanteln. Es wird Zeit, dass du ein wenig Muskelmasse aufbaust. Erst freut Drea sich, endlich mal eine etwas entspanntere Trainingseinheit zu haben. Ein paar Kraftübungen wird sie schon wegstecken können. Wie sehr sie sich dabei irrt, wird ihr aber innerhalb von Minuten bewusst. Hilda lässt sie nicht sofort an die Gewichte, sondern befiehlt ihr zunächst, 20 Liegestütze zu machen. 6 schafft Drea gerade so unter Aufbringen ihrer gesamten gebündelten Willenskraft. Dann knickt sie ein und landet bäuchlings auf dem Dach. Keuchend richtet sie sich wieder auf und zwingt sich, weiterzumachen. Doch nach weiteren 6 Liegestützen schmerzen ihre Arme vor Anstrengung und ihre Bauchmuskeln weigern sich schlicht und einfach, noch länger mitzumachen. »Na los«, hört sie Hildas ungeduldige Stimme irgendwo oberhalb ihres Kopfes. 8 fehlen noch.« »Ach, Tassen in deinem Schrank«, denkt Drea ärgerlich. »Siehst du denn nicht, dass ich hier am Sterben bin?« Doch sie beißt sich auf die Zunge, spricht die Worte nicht laut aus, sondern rappelt sich stattdessen erneut auf. Sie weiß nicht, wie sie es fertigbringt, die Übung zu beenden. Vielleicht sind es Hildas unwirsche Anfeuerungsrufe, vielleicht auch ihr eigener Stolz. Nach der 20. Liegestütze jedenfalls fühlt sie sich, als würde sie weder ihre Arme noch ihre Bauchmuskeln innerhalb der nächsten Tage wieder halbwegs sinnvoll benutzen können. Doch ihr bleibt keine Zeit, sich zu erholen. Als nächstes fordert Hilda Kniebeugen von ihr. Es folgt eine Übung auf die nächste. Jede darauf ausgelegt, einen anderen Part von Dreas Muskelapparat zu trainieren. Schon bald schmerzt jede einzelne Faser ihres Körpers. Aber sie hält durch. Die Blöße, jetzt aufzuhören, will sie sich nicht geben. Nach einer gefühlten Ewigkeit gönnt Hilda ihr dann schließlich doch noch eine kleine Verschnaufpause. Dann folgen Übungen mit den Hanteln, was noch 1000-mal anstrengender ist als alles, was davor kam. Schließlich, Drea steht kurz vor dem Erschöpfungskollaps und hört bereits einen leisen Piepton in ihrem linken Ohr, ruft Hilda. Genug. Drea lässt sich rücklings auf den Boden fallen. Sie breitet die Arme aus und schließt die Augen, während ihre Brust sich hektisch hebt und senkt, rasselnd Luft einsaugt und wieder auspustet, ihre schreienden Zellen mit Sauerstoff versorgt. Eine Weile braucht sie, bis ihr Atem sich so weit beruhigt hat, dass sie wieder sprechen kann. Dann keucht sie. Mach das! Nie wieder mit mir! Als sie keine Antwort bekommt, blinzelt sie ins helle Sonnenlicht und sieht sich um. Hilda ist verschwunden. Sie will sich gerade aufrappeln und nach ihr rufen, als ein orangefarbener Haarschopf aus dem Loch, das hinunter in die Wohnung führt, auftaucht. Mit ein paar geschmeidigen Schritten ist Hilda wieder bei ihr und setzt sich neben sie auf den Boden. In den Händen hält sie einen riesigen Kelch, bis oben hin gefüllt mit klarem Wasser. »Hier«, sagt sie und drückt Drea das Gefäß in die Hände. »Trink, nicht, dass du mir hier dehydrierst.« Drea braucht nur einen Zug, um den Kelch zu leeren. Das Wasser ist angenehm kühl, willkommen in der Hitze, die immer weiter anschwillt. Sofort geht es ihr ein wenig besser. »Puh«, stößt sie aus, »das nenne ich mal ein ordentliches Training.« »Absolut.« Hilda betrachtet sie mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen von der Seite. Sie hält kurz inne, dann sagt sie leise. »Ich muss sagen, du hast mich beeindruckt, Drea von hinter der Mauer. Diese Einheit hätte selbst mich ins Schwitzen gebracht, und du hast bis zum Ende durchgehalten. Damit habe ich nicht gerechnet.« »Nein?« Sie schüttelt den Kopf. »Eigentlich wollte ich nur sehen, wie weit ich dich kriegen kann, bevor du aufgibst oder zusammenbrichst.« »Oh«, macht Drea verärgert, »wie nett von dir.« Kurz sitzen sie noch schweigend nebeneinander, dann steht Hilda auf und macht sich daran, die Hanteln, die Drea während ihrer Übungen kreuz und quer über den Boden verteilt hat, einzusammeln. Sorgfältig stapelt sie sie auf, nach einem System, das Drea noch nicht so recht durchblickt. Sie beobachtet sie eine Weile, bis ihr langweilig wird und sie den Blick über das Dach schweifen lässt. Er bleibt hängen an einer der Schwertsammlungen auf dem Boden. Unwillkürlich tastet sie nach dem Silberdolch, den sie seit ihrem ersten Besuch hier oben mit sich trägt. Mit einem Stück alter Schnur und ein wenig Draht hat sie an ihren Gürtel eine Halterung dafür gebastelt. »Hey, Hilda«, ruft sie, »wann fangen wir eigentlich mal an, mit Waffen zu trainieren?« Hilda hebt überrascht den Blick. »Mit Waffen? Wie kommst du dann darauf?« »Naja, ich werde wohl kaum mit bloßen Händen kämpfen können, wenn wir das nächste Mal angegriffen werden.« »Du glaubst doch nicht, dass ich dich beim nächsten Kampf, falls es dazu kommen sollte, aufs Schlachtfeld lassen werde. Du wärst nur im Weg.« Drea verdreht die Augen. »Natürlich wäre ich das, aber nur solange du mir nicht zeigst, wie man mit dem Schwert oder mit Pfeil und Bogen kämpft. Wenn ich das nicht lerne, kann ich mich natürlich auch nicht selbst verteidigen. Und abgesehen davon stehen wir echt unter Zeitdruck. 3 Monate, weißt du noch?« Hilda betrachtet sie eine Weile lang stumm, bevor sie antwortet. »Was habe ich dir beigebracht über den Einsatz von Waffen?« fragt sie ruhig, ignoriert den anklagenden Ton von Andreas Stimme. Drea zuckt mit den Schultern. »Keine Ahnung, was denn?« »Eine Waffe, die du nicht beherrschst, kann sehr leicht gegen dich verwendet werden.« »Dann bring mir bei, sie zu beherrschen.« Hilda schüttelt den Kopf. »Erst, wenn du bereit dazu bist.« Und als wäre das Gespräch damit für sie beendet, wendet sie Drea den Rücken zu und beginnt, ihre Topfblumen zu inspizieren. Was das nächste ist, das Drea durch den Kopf geht, weiß sie später nicht mehr. Vielleicht ist es die Frustration über Hildas Worte, vielleicht auch der verzweifelte Drang, ihr zu beweisen, dass sie sehr wohl bereit ist, dass sie in den letzten Tagen bereits so viel gelernt hat. Sie zwingt sich auf ihre malträtierten Beine und betrachtet Hilda, deren Aufmerksamkeit voll und ganz den Blumen gilt. Und dann springt sie los. Sie durchschneidet die Luft auf den wenigen Metern, die sie voneinander trennen, bereit zum Angriff. Mit ihrem gesamten Gewicht wird sie sich auf Hilda werfen, sie zu Boden drücken und endlich, endlich einmal einen Kampf gewinnen. Nichts kann sie jetzt noch aufhalten. Einen Augenblick lang scheint es so, als würde die Aktion glücken. Sie ist schon fast da, hat die Arme ausgestreckt, geht in die Knie, um zum finalen Sprung anzusetzen. Doch in dem Moment, als sie sich abstößt, schnellt Hilda herum. Ihre geballte Faust saust ihr entgegen und das Nächste, was Drea wahrnimmt, ist, wie sie hart auf dem Betonboden aufschlägt. Keuchend schnappt sie nach Luft. Eine etwas amüsiert dreinblickende Hilda schiebt sich in ihr Blickfeld, mitten hinein in die winzigen Sterne, die dort tanzen. Tadelnd schüttelt sie den Kopf und schnalzt mit der Zunge. »Also wirklich, mich so aus dem Hinterhalt anzugreifen, das hätte ich dir nicht zugetraut.« Sie hält Drea eine Hand hin und hilft ihr auf. »Was habe ich falsch gemacht?« keucht Drea, noch immer schwer atmend. Hilda lächelt. »Versuch doch einfach nächstes Mal beim Rennen weniger zu trampeln. Wer weiß, vielleicht überraschst du mich ja.« Und ihr Lächeln wirkt so spontan und echt, sendet eine so plötzliche Wärme durch ihre Sturmaugen, dass ein Funke davon auf Drea überspringt und die Wut auf ihre Lehrerin verpufft. So, das Kapitel ist zu Ende. Damit sind wir auch am Ende der kurzen und knackigen Folge 11 angekommen. Ja, ich wünsche euch allen eine besinnliche erste Adventswoche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis bald!